Inside LK, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
Es ist soweit, Folge Nummer 8 steht an. 2 Wochen sind schon wieder vorbei und damit herzlich willkommen zur aktuellsten, neuesten Folge.
Ja, und auch von mir herzlich willkommen. Und lieber Nico, eigentlich wollte ich ja dieses Mal die Begrüßung machen.
Ach so.
Ja, weil die 8 ist meine Lieblingszahl und Glückszahl.
Ach so, warum Glückszahl? Was ist da passiert?
Du, ich finde die so schön mit den beiden geschwungenen Bögen.
Ach so, dann hast du einfach gedacht, das nenne ich jetzt einfach meine Glückszahl.
Ja, weil damals hatte jeder so, ich habe meine Glückszahl ist die 7 und die 3 und ich dachte so, ich habe keine. Ach, ich finde die 8 aber schön und das habe ich sozusagen als meine Glückszahl auserkoren.
Ach so.
Stimmt zwar nicht, aber...
Ja, komm, ist wurscht.
Ja, ich bin halt auch so ein Gewohnheitstier wie du. Ich bleib dabei.
Okay. Ja, also Folge Nummer 8 und auch bei diesem Mal haben wir ein spannendes Thema rausgekramt und haben da einen ganz spannenden Gast heute hier. Es geht nämlich um Doping.
Genau, aber bevor wir loslegen, müssen wir uns nochmal vorstellen.
Ach so, guck mal, das habe ich in 8 Folgen immer noch nicht gelernt.
Deswegen hast du ja mich an deiner Seite.
Gut.
Komm, fang an.
Ja, also ich bin Nico Auer aus Ostermannsmorgen und gleichzeitig noch in der Hitradio Antenne 1 Verkehrsredaktion.
Und ich bin Patrick Seidel, bin zuständig für die Hitradio Antenne 1 Nachrichten, Nachrichtenredakteur und Sprecher.
So, wunderbar, haben wir es doch.
Genau.
So, also Folge Nummer 8. Wie gesagt, Doping ist unser großes Thema heute.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Doping wirklich noch nie was in meinem Leben zu tun gehabt.
Ja, ich auch nicht.
Also das Einzige, was ich mal vielleicht gedopt habe, war bei einer Klausur Dextro Energy.
Oh, das ist aber hart angelassen, muss ich sagen.
Da habe ich es richtig krachen
lassen. Eieiei.
Oder mal halt so ein Proteinriegel.
Ja gut, okay.
Weißt du,
das ist aber auch nicht wirklich Doping, da wird ja nichts gedopt.
Ja, ich weiß. Ach, vielen Dank für die Info, wow.
Naja, dann schon eher Dextro Energy, das dann schon eher als ein...
Oder, ich meine, wir wollen jetzt nicht so viele Marken nennen, aber es gibt da auch so eine Werbung, so ein Haarmittel, was du dir drauf tun kannst, damit der Haarwuchs
wieder... Für das Haar ab 40?
Ja, bei mir eigentlich schon ab 23,
also.
Wenn es hinten lichter wird. Und dann hieß es doch Doping für die Haare. Das habe ich auch mal gemacht.
Oh.
Hat aber auch nichts gebracht.
Na, wenn das jetzt gleich der LKA-Beamte mitbekommt. Eieiei. Ja, also wir freuen uns sehr, dass er heute hier bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Robert Nowotny von der Abteilung 3, Sachbearbeiter für Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind bei uns im Studio.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das haben wir auch alles richtig ausgesprochen jetzt. Also Ihre Abteilung ist richtig jetzt.
Ja, stimmt.
Abteilung gut, wunderbar.
Waren wir sehr gut vorbereitet.
Ja. Du bist immer gut vorbereitet, Nico.
Jetzt die erste Frage ist, wie sind Sie denn in die Untersuchung solcher Delikte mit involviert? Also wie kommen diese Fälle zu Ihnen?
Also vielleicht müssen wir grundsätzlich mal sagen, was für Fälle zu uns kommen.
Ja.
Also wir haben es ja eigentlich heute geht es ums Thema Doping im Spitzensport.
Mhm.
Ich bin zuständig für Doping im Spitzensport. Wir müssen unterscheiden, es gibt Dopingdelikte auch im Breitensport. Dafür bin ich nicht zuständig, dafür sind die Polizeipräsidenten draußen im Land zuständig. Der Spitzensport, also ich kann auch so weit einsteigen, wird erstmal definiert durchs Anti-Doping-Gesetz. Das heißt also, entweder haben wir es mit einem Sportler zu tun, der Mitglied in einem Testpool bei der NADA, bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur ist, oder wenn der Sportler aus seiner sportlichen Betätigung erhebliche Einnahmen generiert. Dann haben wir es auch überhaupt mit einem Spitzensportler zu tun. In der Regel kommen die Anzeigen dann, wenn zum Beispiel ein Sportler jetzt ein Testpool-Athlet von der NADA positiv getestet wird, erstattet die NADA dann bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige. Und die Staatsanwaltschaft beauftragt dann uns wiederum, die wissen dann auch Bescheid, dass wir für den Spitzensport zuständig sind. Von denen bekommen wir dann eben diese Anzeige, genau.
Ich muss mal ganz kurz nachfragen, warum ist denn das eigentlich so? Warum gibt es denn diese Unterteilung, dass sozusagen der Spitzensport beim Landeskriminalamt liegt und im Breitensport dann bei den örtlichen Polizeidienststellen? Hat das irgendeinen Hintergrund?
Das ist einfach im Prinzip so entschieden worden. Man muss sagen, der Spitzensport, das sind ja nur wenige Verfahren im Vergleich, im Verhältnis also zu den Verfahren im Breitensport. Also wenn man überlegt, im Breitensport, da können wir insgesamt von etwa 600 Verfahren ausgehen jährlich, was bei der Staatsanwaltschaft aufläuft. Und im Spitzensport, die können wir fast an einer Hand abzählen.
Mhm. Pro Jahr.
Die Verfahren pro Jahr, ja, genau. Also es kommen bei mir zwar auch einige Verfahren, auch mehr Verfahren, zwischen 10, 12 Verfahren jährlich auf jeden Fall rein, mit dem Verdacht, dass es sich hier um einen Spitzensportler handeln könnte, aber das müssen dann erst die Ermittlungen zeigen, ob es sich wirklich auch um einen Spitzensportler handelt.
Mhm.
häufig kommt es auch vor, dass die Ermittlungen dann ergeben, dass es sich nicht mehr um einen Spitzensportler handelt. Aber ich bin dann schon so weit mit den Ermittlungen dann vorangeschritten, dass ich diese Fälle dann auch abschließe natürlich. Denn die gebe ich dann nicht mehr meinen Kollegen draußen im Land ab.
Vielleicht müssten wir auch nochmal definieren, was ist denn eigentlich ein Spitzensportler? Also es gibt ja auch viele da draußen, die so wahrscheinlich von sich selber sagen, ja, ich bin Spitzensportler. Aber ich würde jetzt sagen, Nico ist ein Spitzensportler. Aber ich glaube, die Definition, die dahinter steckt, würde Nico jetzt wahrscheinlich nicht beinhalten, würde ich mal sagen, oder?
Ja. Nö, also wie ich gesagt habe, also der Spitzensport wirklich wird durchs Anti-Doping-Gesetz wird es definiert. Also entweder man ist sogenannter Testpool-Athlet bei der NADA. Die NADA führt bestimmte Testpools quasi für Athleten. Das hängt dann davon ab, quasi, was sie für eine Sportart machen quasi und auf welchem Niveau natürlich. Und insbesondere werden da Sportler dann erfasst, die sogenannte Risikosportarten betreiben, also die typisch sind die anfällig sind für Doping zum Beispiel, also die gerade solche Ausdauersportarten wie zum Beispiel im Radsport oder Biathleten, Leichtathleten. So, und die NADA bestimmt dann quasi zusammen mit dem jeweiligen Verband, zum Beispiel mit dem Leichtathletikverband, quasi welche Athleten, natürlich das sind dann schon also wirklich Kaderathleten, das sind Athleten, die an Weltmeisterschaften und bei Olympia und so teilnehmen, die bestimmen dann, also welche Athleten dann in so einen Testpool reinkommen. Das ist das erste Kriterium nach dem Anti-Doping-Gesetz. Also wer in einem Testpool ist bei der NADA, der gilt grundsätzlich als Spitzensportler.
Und was bedeutet NADA? Was heißt das? Also Spanisch nein, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein.
Oh!
Nein. Oder nichts.
Gut.
Ja, danke.
Nein, die NADA ist die nationale Anti-Doping-Agentur. Die hat ihren Sitz in Bonn. Es ist eine Stiftung und die NADA, die plant und organisiert natürlich dann die Dopingkontrollen hier in Deutschland. Wenn natürlich dann jetzt zum Beispiel jetzt Athleten positiv getestet werden, wie ich schon vorher erwähnt habe, dann stellt die NADA Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Das zweite Kriterium, was ich noch sagen wollte, wodurch sich ein Spitzensportler noch definiert, ist auch im Anti-Doping-Gesetz festgelegt. Das liegt dann vor, wenn der Sportler aus seiner sportlichen Betätigung nicht unerhebliche Einnahmen generiert.
Ah, okay.
Jetzt werden Sie bestimmt fragen, was sind nicht unerhebliche Einnahmen?
Ja, interessiert uns auch persönlich.
Ja, das ist dann also im Prinzip alles, müssen Sie sich vorstellen, alles, was über die bloße Kostenerstattung hinausgeht. Also jetzt ein Fußballspieler in der Kreisliga, der eben die Fahrtkosten zum Spiel oder zum Training erstattet bekommt, da wird man sicherlich sagen, naja gut, das hat nichts mit erheblichen Einnahmen oder zu tun. Anders sieht es natürlich aus, wenn man jetzt, wie vielleicht in einem Fall, wo ich nachher darauf zu sprechen komme, wenn ein Athlet hier gewisse Gagen bekommt, dass er vielleicht an einem Kampf teilnimmt, da sprechen wir dann schon so über Beträge von zwischen 1.000 und 2.000 Euro vielleicht für einen Kampf, da sieht es dann anders aus. Also man kann auch sagen, es gab mal so eine Grenze von 450 Euro. Alles, was so da drüber liegt monatlich, da kann man dann schon fast von einem Spitzensportler ausgehen. Aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung der Staatsanwaltschaft.
Aber was zählt denn überhaupt zu Doping? Also was bedeutet Doping in dem Fall? Also klar, ich stelle mir, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, stelle ich mir vor, da spritzt sich irgendwie jemand, dass er, keine Ahnung, leistungsfähiger ist vielleicht. Ist es denn tatsächlich solche Dinge oder zählt da auch schon irgendwie als Doping, wenn ich mir, keine Ahnung, eine Koffeintablette reinschmeiße?
Nee, das ist sicherlich noch nicht eine Koffeintablette. Aber das Ziel ist nicht, warum dopt überhaupt jemand? Jemand möchte sich eigentlich einen Vorteil im Wettkampf verschaffen, indem er durch welche Methode auch immer, indem er entweder eine illegale Substanz quasi entweder zu sich nimmt, ob er sich das spritzt oder ob er irgendwas schluckt. Das ist die eine Möglichkeit, eben, dass er, weil er möchte sich einen Vorteil im Wettkampf verschaffen. Ja, und
Der Vorteil ist in dem Fall dann, leistungsstärker zu werden.
Genau, die Leistungssteigerung und es sich dadurch dann einen Vorteil zu verschaffen im Wettkampf gegenüber dem anderen, der halt nicht dopt. Ja.
Gibt es da irgendwie eine Zahl, also weiß ich nicht, Statistiken, wie viele tatsächlich im Leistungssport tatsächlich dopen?
Also die Dunkelziffer ist sicherlich hoch, aber man muss auch sagen, ich glaube, dass in Deutschland, wir haben ein sehr gut funktionierendes Dopingkontrollsystem, vielleicht sogar auch das Beste auf der Welt, sagt man manchmal. Ja, aber es ist immer so, die Dopingkontrolleure oder auch das ganze System, reagiert immer auf. Also das heißt, man wird immer ein Stück weit hinterherlaufen. Doper werden immer wieder neue Möglichkeiten finden, um eben sich nachher dem positiven Ergebnis oder dem möglichen positiven Ergebnis nachher zu entziehen. Aber es ist ja so, dass die NADA mit ihren oder auch mit den Anti-Doping-Laboren, wir haben ja eins in Köln und in Kreischer bei Dresden, diese Anti-Doping-Labore, die diese Dopingproben dann analysieren, die schlafen natürlich auch nicht. Die versuchen natürlich auch immer wieder neue Methoden zu finden, um natürlich Athleten, die unsauber quasi unterwegs sind, dass man denen dann auch nachher den nachweisen kann, eben, dass sie nicht sauber waren und sich durch illegale Art und Weise dann einen Vorteil im Wettkampf verschafft haben.
Das bedeutet dann also, bei allen Spitzensportlern, die in dieses Anti-Doping-Gesetz reinfallen, die müssen sich vor ihrem Wettkampf, vor was auch immer, dann einer Dopingkontrolle unterziehen? Oder wie läuft das dann ab? Wie kontrolliert man die dann?
Ja, das ist ja gerade das wissen die Athleten natürlich nicht, wann sie kontrolliert werden, das entscheidet die NADA. Die NADA plant natürlich Kontrollen und hat ihre eigene Strategie, quasi, wann sie denkt, wann wäre es jetzt wohl sinnvoll, zum Beispiel Trainingskontrollen vor anstehenden Wettkämpfen durchzuführen. Das hängt dann wiederum von der Sportart ab und die NADA versucht da schon gezielt dann zu kontrollieren, wo es auch Sinn machen würde, das überhaupt Kontrollen durchzuführen. Also wenn einer jetzt eine Pause hat von einem Vierteljahr, aus welchem Grund auch immer, oder wenn einer verletzt ist, dann wird es kaum Sinn machen, dann eine Dopingkontrolle durchzuführen.
Ich dachte jetzt immer, das passiert NADA im vorm Wettkampf irgendwie immer. Das, was natürlich jetzt keinen Sinn macht, weil klar, dann wissen die ja, ich werde kontrolliert.
Ja, aber es macht dann auch sowieso keinen Sinn zu dopen, wenn man sowieso weiß, man wird irgendwie kontrolliert. Also, weil Sie haben ja gerade gesagt, wir scheinen ja das beste Dopingkontrollsystem der Welt zu haben. Wie machen das denn die anderen? Also, sagen die, wir kommen am Montag um 14 Uhr, seid bitte da? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist die Frage, ob sie überhaupt kontrollieren. Also, die NADA macht wirklich, die zieht ihre Kontrollen durch. Sie macht es auch, denke ich, engmaschig. Also ich hatte jetzt zum Beispiel neulich einen Athleten, der wird sogar monatlich getestet. Ja, das ist ein Nachwuchsathlet. Also ich denke, das ist schon sehr engmaschig. Also da müssen sich die Athleten gut überlegen, wann es sinnvoll ist oder wann sie überhaupt was nehmen können, dass die NADA das nicht feststellt.
Und was ist denn so das beliebteste Dopingmittel, was am häufigsten irgendwie nachgewiesen wird? Kann man das sagen? Gibt es das?
Ja, ich denke, das sind anabole Steroide. Das ist so, glaube ich, das. Also ich mag das auch im Ermittlungsverfahren. Also haben wir es immer mit anabole Steroide zu tun.
Das bedeutet dann also was?
Wie Testosteron beispielsweise.
Das nehmen ja auch Bodybuilder, sehr, ne?
Genau. So.
Ah, okay. Ja,
genau.
Das die jetzt nicht im Leistungssport sind, sondern irgendwie in der Muckibude da irgendwie, wie Nico, fünfmal die Woche im Willen gehen.
Genau, dann wären wir beim Breitensportler.
Okay, und dann sagen wir jetzt, oder nehmen wir jetzt mal an, die NADA hat einen positiven Fall hier bei uns in Baden-Württemberg und erstattet dann Strafanzeige. Mhm. Und dann wiederum geht das natürlich an die Staatsanwaltschaft, die Strafanzeige, und die schalten Sie dann wiederum ein.
Genau, die Staatsanwaltschaft prüft halt erstmal, handelt es sich tatsächlich möglicherweise um einen Spitzensportler oder um einen Breitensportler. Wenn es ein Breitensportler ist, dann wird es immer an die Staatsanwaltschaft, den Fall dann an die zuständige Polizeidienststelle im Land versenden. Aber wenn der Verdacht besteht oder wenn man nicht ausschließen kann, dass es sich vielleicht um einen Spitzensportler handelt, dann bekomme ich sozusagen den Fall auf den Tisch. Ja, die Abteilung 3. Genau. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, wir haben eine Besonderheit hier in Baden-Württemberg. Wir haben nämlich eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Dopingdelikte. Das haben nicht alle Bundesländer. Hat natürlich den Vorteil, ich habe immer mit denselben Staatsanwälten zu tun, wenn es um Doping geht. Ja, also ich weiß im Prinzip, wie die ticken, was die brauchen und auch umgekehrt. Die wissen, was möglich ist, was ich leisten kann, was ich machen kann, wie wir vorgehen können. Hat sich dann schon sehr gut eingespielt. Das hat auf jeden Fall Vorteile.
Und warum haben wir das hier in Baden-Württemberg? Weil wir besonders viele Dopingfälle haben oder?
Nein, das hat sich einfach bewährt, weil eben dieses Fachwissen da ist, weil das sind schon Staatsanwälte, die sowieso auch BTM-Delikte bearbeiten.
Also Betäubungsmittel?
Genau, Betäubungsmittelkriminalität. Und da sind die sowieso schon auch im Thema drin. Und das hat sich einfach bewährt. Die haben schon ein gewisses Hintergrundwissen. Und das zahlt sich auch aus, einfach auch, wenn man die Sachverhalte richtig einordnen muss. Das merke ich schon. Also ich habe zum Beispiel auch mal mit einer Staatsanwältin neulich von einem anderen Bundesland telefoniert, die einen Fall von uns übernommen hat. Die hat gar nicht erkannt, dass es sich wirklich um Doping jetzt hier handeln könnte. Ich war dann eher überrascht und habe sie gefragt, ja, das ist doch hier ein Dopingverstoß. Und ja, das muss sie sich erst anschauen, das kann sie jetzt so nicht sagen.
Ah, okay.
Also da merkt man einfach, denn bei unseren Staatsanwälten, wenn ich mit einem Sachverhalt an die herantrete, die können das sehr wohl, sehr schnell einstufen, das ist jetzt ein Dopingverstoß oder nicht. Also das hat auf jeden Fall Vorteile. Ich sehe nur Vorteile dabei.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie genervt waren Sie, als Sie mit der Staatsanwältin telefoniert haben?
Kein Kommentar.
Okay. Können wir uns einiges ableiten.
Okay.
Und wir sind natürlich immer sehr froh, wenn es heißt, einen Fall mitgebracht.
Ja, ich bin schon sehr gespannt.
Ja, da würden wir jetzt natürlich gerne drauf eingehen. Also wir nehmen an, oder nicht wir nehmen an, es läuft ja dann so, die Staatsanwaltschaft prüft es, sagt ja, das ist ein Dopingverstoß und hat sie eingeschalten. Was haben Sie dann auf Ihren Tisch bekommen?
In dem Fall lief es nicht ganz, obwohl der Fall kam schon über die Staatsanwaltschaft dann zu mir, aber das war jetzt kein typischer Fall, wo die NADA jetzt den Athleten positiv getestet hat.
Aha.
Der Fall lief anders an. Das war eigentlich der Fall resultierte aus einem anderen Ermittlungsverfahren von der Kriminalpolizei in Heilbronn. Im Verfahren gegen den gesondert Gefolgten in Heilbronn gab es eine Hausdurchsuchung. Man hat dort auch das Mobiltelefon sichergestellt und ausgewertet. Und da hat man euch in dem WhatsApp-Verkehr auffällige Nachrichten gefunden, die dann sozusagen auf meinen später beschuldigten Spitzensportler hindeuteten.
Also das bedeutet,
im Hinblick, ja?
Das bedeutet, also diese Hausdurchsuchung hatte primär jetzt nichts mit Doping zu tun, nein, sondern es war einfach wegen eines anderen Deliktes,
genau,
sagen wir, gegen Betäubungsmittel Ermittlung. Und dabei wurde dann das Handy sichergestellt und da hat man dann Hinweise auf den dann später beschuldigten Profisportler gefunden.
Genau.
Okay.
Genau,
kann man sagen, was da in diesen Messages drin stand? Also wo sie gemerkt haben, oh, da müssen wir mal genau hingucken. Was waren das denn für Nachrichten?
Ja. Also es ging eigentlich, man hat sich über Kreatin unterhalten. Also mein Beschuldigter, ein Kampfsportler, also Weltmeister und Europameister in seiner Sportart, hat ihm geschrieben, jetzt habe ich die sechste schon und es wirkt nicht. Ich will aber Aggressivität weiter. Und der gesondert Verfolgte hatte ihm zuvor geschrieben, hier, ich habe da wieder zwei Päckchen Kreatin. Und daraufhin hat mein Beschuldigter ihm dann eben mitgeteilt, er wirft ihm dann das Geld in den Briefkasten. Also ich finde es schon mal komisch, also Kreatin ist ein einfaches Nahrungsergänzungsmittel.
Das kann
jeder
sagen,
das kann sich jeder frei kaufen.
Ja.
Da finde ich das sonderbar, dass das der andere gesondert Verfolgte ihm besorgt und eben dann das Geld in den Briefkasten wirft. Also es ist,
ich wollte jetzt gerade sagen,
das war schon der Einstieg.
Ja. Ich hatte jetzt gerade schon Angst, ich nehme selber ja auch Kreatin, ist ja eigentlich was ganz Normales.
Ui,
und dachte
ui,
jetzt
ui,
schon,
ui.
Ja wirklich, dachte jetzt, genau, schon, oh Gott.
Jetzt bist du auf dem Schirm.
Herr Nowotny ist da. Ja, ich komme jetzt auch gleich, wird auch gleich eingesperrt. Und dann dachte ich mir aber, nee, macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil ich habe keine Ahnung, für 500 Gramm zahlst du keine 20 Euro irgendwie. Und dachte mir dann gerade, nee, es kann aber irgendwas. Psst,
Nico, kannst du was mitbringen?
Kann ja irgendwas nicht ganz stimmen. Das bedeutet also, Sie haben anhand des einfachen Kreatins sich gedacht, sag mal, dass die da jetzt so ein Geheimnis drum machen, ich schmeiß dir das in den Briefkasten, du bekommst das hier von mir. Irgendwas ist da faul.
Ja, es ging dann noch weiter, also der WhatsApp-Verkehr, da kam noch hinzu, dass er schreibt, ja, jetzt habe ich die sechste und es wirkt nicht.
Mhm.
Ja. Es ging ihm dann noch um Aggression, also oder Aggressivität. Er merkt nichts, ne, und dann sagt er noch, es ist kein Wunder, dass die alle 500 knallen. So 500, das sind Mengenangaben, weiß man jetzt nicht, sind es Milligramm, sind es Gramm, so, aber bei Kreatin, wer Kreatin nimmt, weiß, also 500 Gramm sind sicherlich viel zu viel,
ja,
das passt nicht.
Ja, für einen Monat.
Genau, das passt also überhaupt nicht. Und
hier unterhalten sich jetzt zwei Experten gerade, ich merke das schon, bitte raus.
Und Kreatin ist auch nicht dafür bekannt, dass es auf die Psyche geht, ja, also an der Nebenwirkung, ja, also das passt also hinten und vorne nicht, also mit Aggression hat das nichts zu tun. Irgendwann im weiteren Verlauf, auch im Chatverkehr, ging es dann auch darum, dass der gesondert Verfolgte ihn fragt, ja, möchtest du dann jetzt anstatt 250, möchtest du jetzt 500 dübeln? Sei, 500 dübeln, komisch, sagt mir jetzt nichts, erstmal dübeln. Und dann sagt er, dann weist er ihn darauf hin, also meinem später Beschuldigten, dass wenn du 500 dübelst, dann musst du aber auch die Post-Cycle-Therapie machen. So, und da gehen einem dann schon die Alarmglocken auf, weil die Post-Cycle-Therapie ist letztendlich, da geht es um die Hormonachse, also um die meistens in der Regel bei Missbrauch von Anabolika eben sich verschiebt.
Ah, okay.
Und dann versucht man die natürlich, muss man die wieder ins Gleichgewicht bringen. Also das setzt mich voraus, dass das schon also ein hochdosierter und auch natürlich länger eingesetzter Anabolika-Missbrauch vorliegt, dann ist es auch erforderlich, dann muss man auch was tun. Weil wenn man dann anabolische Steroide, muss man irgendwann mal wieder absetzen, die kann man nicht immer ewig nehmen. Wenn man die einfach so absetzt, dann kann der Körper die Hormonachse nicht mehr ins Gleichgewicht bringen. Also das heißt, durch den längeren Einsatz auch von anabolen Steroiden, kommt es dann zu einer Verschiebung in der Hormonachse. Und das bedeutet dann, was Männer nicht wollen, wie Sie, wenn Sie auch im Fitnessstudio zum Beispiel sind, also die Gynäkomastie, die als Nebenwirkung bekannt ist von anabolen Steroiden, also das Brustwachstum, ja, bei Männern ist sicherlich nicht erwünscht. Das heißt also, ich muss dagegen arbeiten dann.
Ah, okay, und darauf hat er hingewiesen, wenn du jetzt so viel nimmst, dann musst du da gucken, dass...
Dann solltest du diese Post-Cycle-Therapie machen, nämlich. Ah, also quasi die Therapie von der Therapie wieder.
Gut, okay, das spätestens dann oder spätestens ab bei diesem Zeitpunkt weiß man ja, es geht hier nicht nur um Kreatin.
Genau.
Ja,
genau.
Okay. Dann sind bei Ihnen also die Alarmglocken geschaltet, beziehungsweise bei Ihren Kollegen dann erstmal. Und dann sind die zu Ihnen gekommen und haben gesagt, so Herr Nowotny, hier haben wir irgendwie Verdacht. Irgendwie haben Sie dann bei dem... möglicherweise Beschuldigten, oder wir nennen ihn jetzt einfach mal Beschuldigten, haben sie dann da Ding-Dong gemacht und gesagt, so, hallo, hier bin ich, wir haben hier was gefunden, oder wie geht man dann da weiter vor?
Also zunächst mal war ja das Verfahren ursprünglich noch bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn anhängig.
Mhm.
Und die Kollegen haben dann die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht, dass hier ein möglicher Dopingverstoß vorliegt. Also bezüglich meinem später beschuldigten Kampfsportler. Und die Staatsanwältin dort, die wusste das nicht, dass es eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gibt und hat das Verfahren dann abgetrennt und hat es dann hat man dieses Verfahren dann eben der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat dann wiederum mich beauftragt, weil es ging um einen Kampfsportler, Weltmeister, Europameister. Der Verdacht lag schon sehr nahe, dass es sich hier um einen Spitzensportler handelt. Mhm. Deswegen habe ich dann den Ermittlungsauftrag bekommen von der Staatsanwaltschaft Freiburg. In dem Fall hat es auch nicht lange gedauert. Tatsächlich, ja, wir sollten dann auch durchsuchen. Ich habe dann auch relativ schnell einen Durchsuchungsbeschluss vom zuständigen Amtsgericht bekommen. Und ja, dann mussten wir die Durchsuchung planen. Jetzt können Sie sich vorstellen, Sie gehen zum Kampfsportler, also Weltmeister, Europameister. Da können Sie gar nicht so schnell schauen, haben Sie einen Fuß im Gesicht. Ne?
Mhm. Also, hat man schon ein bisschen Schiss dann, oder?
Ja, es ist nicht Schiss, aber man muss einfach besonders reagieren. Auch ich möchte gern abends wieder zu meiner Familie nach Hause kehren.
Ja.
Dann muss man sich schon darüber bewusst sein. Also Eigensicherung spielt natürlich da auch eine große Rolle dann. Also man muss das schon entsprechend planen.
Was planen Sie denn dann genau? Wer kommt alles mit? Wie viele sind wir? Wo positionieren wir uns? Oder was wird da geplant?
Solche taktischen Dinge kann ich Ihnen nicht alle verraten. Das werde ich auch nicht. Okay. Aber ich kann Ihnen schon sagen, natürlich, wir haben zum Beispiel einen Schutzhund mitgenommen.
Ah, okay. Ja, was brauchen wir, um da...
Ja, also da macht man sich schon Gedanken und versucht sich da auch gut abzusichern. Ja, mit dem Schutzhund oder mit dem Hundeführer dann, der den Hund mitbrachte, haben wir uns am nächsten Morgen, früh morgens vor der Durchsuchung getroffen. Dann habe ich ihn gefragt, wie machen wir es, wie gehen wir vor?
Mhm.
Dann sagt er, ja, ich habe heute einen besonders bissigen dabei. Der kriegt einen Maulkorb auf und wenn ihr zwei Ermittler dann vorausgeht, ihr steht an der Tür, ich bin direkt hinter euch mit dem Hund. Ja, wenn werden wir sehen, wie der Beschuldigte reagiert, wenn er unerwartet aggressiv reagieren sollte. Wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dann reißt dem Hund den Maulkorb runter und schickt dann los. Erwischt, der hat halt Pech. Also das heißt, wir standen ja vor dem Hund. Ne? Also uns war klar, da müssen wir schon Land gewinnen. Aber glücklicherweise war es nicht so. Also der Beschuldigte war recht entspannt, er war recht kooperativ bei der Durchsuchung. Ich habe ihn dann auch mal während der Durchsuchung dann gefragt, also er war wirklich kooperativ. Also irgendwann bekommt man ein gewisses Gespür dafür, ja, das können wir ganz gut handeln, jetzt die Situation. Habe ich ihn auch gefragt, jetzt gucken Sie mal da raus, schauen Sie mal in Gang. Ich weiß nicht, den Hund, das liegt jetzt an Ihnen, brauche ich denn noch? Oder? Mhm. Und sagt dann, nee, natürlich nicht und so. Dann konnte ich auch den Hundeführer schon entlassen vom Einsatz, dann das war dann okay.
Es hätte ja natürlich auch nach hinten losgehen können, dass er Sie so ein bisschen täuschen möchte. Ne? So, nee, brauchen wir nicht. Und dann, wenn der Hund weg ist, dann gibt es eine
Ja, gut, nee. Wir waren natürlich auch noch ein paar Kollegen. Ja, okay. Also ich war nicht allein da. Also ja, Sie haben nicht recht, klar. Aber das war so meine Intuition. Und wie gesagt, ich war ja auch schon viel im Gespräch mit ihm bei der Durchsuchung und es gab überhaupt keinerlei Anzeichen. Es war seine Frau mit Kind, mit kleinem Kind noch mit in der Wohnung. Also das war sehr entspannt, muss ich sagen. Also okay. Hätte ich mich schwer getäuscht.
Ja. Wird der Beschuldigte davor dann irgendwie observiert? Ist der daheim oder nicht? Weil ich meine, klar ist ein großer oder wäre ein großer Zufall, aber grundsätzlich ja möglich. Sie kommen da gerade rein mit diesem sehr bissigen Hund und dann kommt er gerade heim und denkt sich, ach du Scheiße, jetzt aber nichts, dass ich hier irgendwie wegkomme. Wird da davor geguckt, okay, ist er daheim oder gehen sie einfach wirklich um irgendeine Uhrzeit dahin dann?
Das waren jetzt taktische Dinge, die kann ich Ihnen leider auch nicht.
Nico, du probierst es aber immer wieder.
Ich habe immer noch Angst wegen Kreatin, weißt du? Ach so, ja, genau. Nein. Okay, also, aber es wird dann schon, der Zeitpunkt ist nicht ganz ungewollt, können wir so sagen.
Ja klar, also den Zeitpunkt sucht man sich schon gezielt aus. Okay. Klar, wenn ich durchsuche, dann möchte ich natürlich auch möglichst den Beschuldigten antreffen.
Ja, okay. Weil
es ist ja gut, wenn man den Beschuldigten mal schon sieht, vielleicht mit ihm sprechen kann. Er war ja kooperativ, er hat mir auch gegenüber Angaben gemacht. Er hat es zum Beispiel auch gar nicht abgestritten. Ja, das ist, wir haben ja dann in der Wohnung zum Beispiel auch ein Androlon noch gefunden, nochmal ein anaboles Steroid, dann genauso auch Tamoxifen, das Arzneimittel. Übrigens, Tamoxifen ist ein Arzneimittel, was Frauen in der Brustkrebs und bei Brustkrebs zum Beispiel in der Therapie erhalten, ist aber beliebt bei Dopern, sage ich mal. Gerade bei Anabolika-Missbrauch wird Tamoxifen und Clomifen, zum Beispiel diese beiden Arzneimittel, also Antiestrogene, sagt man, werden da gezielt eingesetzt, um die Hormonachse wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Ja, okay.
Das sind natürlich für mich dann immer interessante Funde dann bei solchen Durchsuchungen.
Das wäre dann die Gegentherapie.
Genau.
Ja, ja, okay. Genau. Ich hab auch was gelernt.
Super.
Heute schon. Toll, gell? Bin stolz auf mich.
Gut, dann sind wir jetzt bei der Wohnungsdurchsuchung. Kooperativ hat er sich gezeigt. Haben Sie denn was gefunden, was dann außer jetzt das, was Sie gerade bereits gesagt haben, haben Sie sonst noch mehr gefunden?
Ja, also wie gesagt, das Nandrolon, natürlich, das ist anabole Steroid. Tamoxifen und dann auch noch eine Vielzahl an Einwegspritzen und Kanülen.
Ja, okay.
Also ja, er hat sich's neulich injiziert, das hat er dann auch gesagt, er hat's ausprobiert, dann mal vor einem Jahr, sagte, also in 2017 war das. Das passte dann auch so auch von den Angaben her und ja, das war's, aber mehr haben wir eigentlich gar nicht gefunden. Aber es hat ausgereicht, natürlich.
Was heißt in dem Fall ausgereicht? Für eine Anklage dann, oder?
Ja, klar. Es ist ja, wir haben uns ja sowieso schon gefragt. Es ging um Testosteron, quasi schon eher in dem WhatsApp-Verkehr, also schon um anabole Steroide. Und jetzt haben wir auch noch ein anaboles Steroid gefunden und dann auch noch in einer sogenannten nicht geringen Menge, wie sich nachher herausgestellt hat. Normalerweise können Sie, es geht zum einen beim Spitzensportler jetzt um das strafbare Selbstdoping aus dem WhatsApp-Verkehr, was sich mit Testosteron ergeben hat. Jetzt kommt aber noch eine weitere Straftat hinzu, nämlich der Besitz und Erwerb natürlich eines Dopingmittels. Bezüglich zum Beispiel Nandrolon. Wir haben Nandrolon bei ihm zu Hause gefunden. Er ist Spitzensportler. Da spielt die sogenannte nicht geringe Menge keine Rolle. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Ihnen durchsuchen würde, quasi, dann das hoffe ich nicht.
Nein. Außer Kreatin bin ich da sonst.
Aber Nico zeigt sich bestimmt kooperativ.
Genau. Ich muss erstmal aufräumen. Das ist immer das Unangenehmste.
Das ist so, also wenn ich jetzt bei einem Breitensportler durchsuchen will oder durchsuche und ich finde ein Dopingmittel, dann ist der Besitz und der Erwerb ist dann nur strafbar in sogenannter nicht geringer Menge. Es gibt die sogenannte Dopingmittelmengenverordnung und da sind gewisse Grenzwerte eben zu diesen Dopingmitteln sind dort hinterlegt. Man muss natürlich dann einfach die Menge bestimmen, die man findet und wenn man da oberhalb der nicht geringen Menge liegt, dann kann sich jedermann strafbar machen. Also auch der Normalo, so wie wir hier im Studio. Genau. Und der Spitzensportler, bei dem spielt es aber keine Rolle. Der macht sich, egal welche Menge ich finde, der macht sich so oder so dann strafbar. Da ist es halt, da geht man eben davon aus, wenn ein Spitzensportler überhaupt schon ein Dopingmittel bei sich aufbewahrt, dann kann man das schon so wie als Vorbereitungshandlung zum Doping, weil er möchte sich ja wahrscheinlich im Wettkampf dann einen Vorteil verschaffen. Da geht man dann davon aus, dass bei ihm das schon als Vorbereitungshandlung zu sehen ist.
Ah, okay, also das ist wirklich rigoros dann dieses Gesetz.
Okay.
Wie ist denn das jetzt eigentlich? Sie haben ja gesagt, Sie haben ja viel gefunden bei ihm, was ja schon ausgereicht hat, aber gibt es dann irgendwie noch weitere Beweismittel, die man sichert, wie zum Beispiel, dass ihm Blut abgenommen wird, um zu gucken, wie ist da der Hormonhaushalt oder keine Ahnung, also wird das auch nochmal gemacht, oder?
Nee.
Also das reicht dann schon?
Wir hatten ja den WhatsApp-Verkehr, wir haben auch ein anabolisches Steroid bei ihm daheim gefunden, in nicht geringer Menge sogar. Dann noch eine Blutentnahme durchzuführen, ich denke, das wäre jetzt nicht verhältnismäßig. Man müsste auch Anhaltspunkte dafür haben, dass er jetzt aktuell auch eine Beeinflussung hat. Mhm. Und da haben wir natürlich gar keine Anhaltspunkte gehabt.
Und er hat ja auch überhaupt mehr oder weniger gestanden. Also er hat
ja, er war, genau, er war ja kooperativ soweit.
Das bedeutet dann, das habe ich gerade nicht ganz verstanden, das heißt, zum Zeitpunkt des der Durchsuchung war das Einnehmen dieser anabolen Steroide schon ein Jahr her. Habe ich das so gerade richtig verstanden?
Ja, das kann man sagen, ja.
Ah, okay, das heißt, es war also jetzt nichts, dieser Chatverlauf war, den Sie gefunden haben, schon älter tatsächlich.
Genau, richtig, ja.
Aber er hat sozusagen, also das ist ja dann nachgewiesen worden wahrscheinlich, während seiner aktiven Phase, während Wettkämpfen, war er gedopt. Kann man das sagen? Oder?
Ja, aus dem WhatsApp-Verkehr ging er wieder daraus hervor, hey, ich bin jetzt schon in der 6. Anwendung. So, man kann so etwa rechnen, okay, wann wurde die WhatsApp-Nachricht geschrieben? Und dann kann man natürlich auch entsprechend zurückrechnen in die 6. Anwendung, wenn er vielleicht entweder jetzt alle 3 oder alle 5 Tage was nimmt, dann zum Beispiel jetzt Testosteron in dem Fall. Darüber haben sie sich auch nur unterhalten. Er hat ihn gefragt, was meinst du, soll ich vielleicht alle 3 Tage 250 nehmen? Oder dann hat ihm aber der gesondert Verfolgte empfohlen, dann nehmen lieber alle 5 Tage 500, dann hätte er wohl nicht so starke Nebenwirkungen dabei. Ja. Dann kann man sich ja schon etwa ausrechnen, wann dann wohl die Zeitpunkte der Einnahme erfolgten.
Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz das Wort klären. Sie haben es jetzt öfter schon gesagt, gesondert Verfolgter. Mhm. Sozusagen bedeutet das auch, gegen ihn wird dann ermittelt?
Gegen ihn wurde er sowieso schon von der Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt, auch wegen Bestechlichkeit, Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz.
Ah, okay.
Das Verfahren, den habe ich gar nicht mehr, der ging mich in dem Fall nichts an. Also okay. Ich habe mich wirklich auf diesen Spitzensportler hier konzentriert und wie gesagt, der andere deswegen gesondert Verfolgte in einem anderen Ermittlungsverfahren wurde der schon soweit verfolgt. Ja. Und vielleicht sollte ich noch sagen, ich habe ja noch immer nicht belegt, dass es sich eigentlich um einen Spitzensportler handelt.
Ja. Ah ja.
Mhm. Weil er war ja kein Testpool-Athlet. Das war er nicht. Also er war zwar Weltmeister und auch Europameister, aber es ist eben so, dass speziell dieser Verband, er kämpft natürlich auch für er nimmt an organisierten Wettkämpfen teil, so, und da steht in der Regel immer ein Verband dahinter. Und gerade dieser Verband, der hat sich nicht dem Anti-Doping-Reglement der Welt-Anti-Doping-Agentur unterworfen. Das heißt dann gibt es auch keine Kooperation mit der nationalen Anti-Doping-Agentur.
Ach so.
Und deswegen testet, führt die NADA auch dort bei diesen Wettkämpfen, die dann von diesem Verband durchgeführt werden, eben keine Dopingkontrollen durch. Da gibt's keine Kooperation. Ja, es ist verwunderlich, dass zum Beispiel Profiboxen die Verbände oder diese Boxstalle, wie Sauerland zum Beispiel oder so, die haben sich diesem Anti-Doping-Reglement nicht unterworfen.
Aber hat das einen Grund, warum?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Allerdings aber der Amateur, Boxsport, das ist ja olympische Disziplin, sehr wohl, natürlich, weil die müssen sich auch dem Reglement dann unterwerfen, die Athleten. Aber die Profis, ehemals Klitschko oder so, die waren nicht diesem Reglement unterworfen, dort wurde auch nicht getestet.
Dass es dann nicht Pflicht ist, wundert mich tatsächlich. Also das
wundert mich jetzt
verpflichtend.
Auch.
Nee, kann man nicht. Also die Verbände müssen das eben anerkennen, dann eben das die Anti-Doping-Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur.
Aber würde es trotzdem so, sagen wir mal, eine rechtliche Lücke geben, wenn man weiß, okay, der Verband ist nicht da drin, vielleicht sollten wir mal die Sportler da irgendwie trotzdem testen. Ist sowas möglich, wenn man sagt...
Wenn es keine Kooperation mit NADA gibt, dann
kann man nicht
testen.
Ich dachte, vielleicht gibt es so eine Grauzone irgendwie.
Genau, aber es gibt ja wiederum die andere Möglichkeit, wodurch wir wieder hier einen Spitzensportler haben, der sich dann trotzdem auch wegen Selbstdoping strafbar machen kann. Nämlich, wie ich schon sagte, wenn er erhebliche Einnahmen aus seiner sportlichen Betätigung erzielt. Genau, dann gilt er als Spitzensportler und dann kann er genauso auch wegen Selbstdopings belangt werden. Ah, okay. Dann braucht er nicht unbedingt in einem Testpool sein oder auch von der NADA getestet werden. Und das war hier nämlich auch der Fall. Wir haben dann auch Finanzermittlungen durchgeführt. Mhm. Das heißt also, ja, man muss eben die Einkommenssituation dann beleuchten. Natürlich, was steht da alles dahinter? Also man unterscheidet hier, es gibt quasi unmittelbare Einnahmen, also wie zum Beispiel Preisgelder, Kampfbörsen oder so. Aber es gibt natürlich auch noch mittelbare Einnahmen, wie zum Beispiel Fördergelder von Sportverbänden oder auch, was hier in dem Fall ganz interessant war, er hatte Sponsoren natürlich und da hat er ordentlich Einnahmen gehabt. Also das waren die im Schnitt, kann man sagen, monatlich zumindest 800 Euro noch zusätzlich von Sponsoren. Darüber hinaus dann hat er für bestimmte Kämpfe, haben wir nachvollziehen können, wir haben da auch eine Zeugenvernehmung von seinem ehemaligen Trainer durchgeführt, der auch teilweise diese Kämpfe organisiert hat, der ihn dann auch bezahlt hat und da haben wir dann Beträge zwischen 1.500 und 2.000 Euro hat er pro Kampf dann bekommen. Und da kann man natürlich dann schon sagen, das geht dann schon über die bloße Kostenerstattung hinaus. Ja. Also das hat damit nichts mehr zu tun.
Gut, wenn er jetzt eine Anreise, keine Ahnung, von Kuala Lumpur hatte, dann wird es vielleicht schon wieder Sinn machen, aber das war wahrscheinlich nicht der Fall.
Da ist, glaube ich, dann ein anderer Verband zuständig für Kuala Lumpur, oder?
Das ist auch möglich.
Wie viele Verbände gibt es eigentlich auf der Welt, kann man das sagen?
Von allen Sportarten.
Nee, also wir haben ja die Anti-Doping.
Also zumindest bei dem Kampfsportler, was den anging, da gab es 15 verschiedene etwa Verbände. Ja.
Okay, krass. Ja.
Und wie viel davon sind nicht bei der NADA mit dabei oder bei der NADA haben keine Vereinbarung?
Das weiß ich nicht mehr genau. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, so 2-3 waren, glaube ich, nicht dabei.
Ah, okay, also überschaubar.
Überschaubar.
Ja, okay. Okay, also und dann hat man also weitere Ermittlungen getätigt und hat dann festgestellt, ja, er hat tatsächlich gedopt. Hat das dann auch Auswirkungen, Sie haben es gesagt, auf Europameistertitel und Weltmeistertitel? Kann einem das im Nachgang noch aberkannt werden, wenn man sagt, ja gut, okay, der hat da gedopt zu der Zeit?
Also es ist leider so, ich habe sogar auch mit dem Vorsitzenden oder mit dem Vertreter des Verbandes gesprochen, der wusste natürlich dann auch, weil ich ihn ja gefragt habe, der war für mich auch ein Zeuge, ich wollte nicht wissen, gibt es Anti-Doping-Regeln, was waren das überhaupt für Kämpfe, das müssen auch organisierte Kämpfe sein, wenn das keine organisierten Kämpfe sind, dann liegt auch in dem Sinn keine Straftat vor, das verlangt auch der Straftatbestand, dass es sich auch um einen organisierten Wettkampf handeln muss, deswegen habe ich da auch nochmal nachgefragt, stand da ein Verband dahinter, das war so, dass dieser Verband eben hier hinter diesem Kampf stand. Und ja, aber es ist nichts passiert. Der konnte dann trotzdem wieder antreten. Also das hat eigentlich nicht interessiert, ob der jetzt gedopt war oder nicht.
Ah, okay. Also ich dachte jetzt vielleicht, im Nachgang wird dann gesagt, so, du bist jetzt kein Weltmeister mehr. Gib dem die Schärpe da zurück.
Also ist mir nichts bekannt, dass ihm irgendwas aberkannt wurde. Aber der Kämpfer selber hat auch bei der Durchsuchung gesagt, also ganz ehrlich, es nehmen alle was.
Ich wollte gerade fragen, wie ist es denn, wenn Sie merken, na, der Verband nimmt es jetzt nicht so genau, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß, dass die anderen aus diesem Verband ja auch irgendwas nehmen. Also haben Sie da irgendwie nochmal auch weitere Ermittlungen getätigt? Also kam aus diesem Zuge noch was anderes heraus?
Nee, da hatte ich noch zu wenig Hinweise. Hätte man nicht noch auf weitere Sportler wirklich konkrete Hinweise, dann hätte man gegen die auch vorgehen können, klar. Aber da haben wir noch nichts gehabt. Ich kann jetzt unter Generalverdacht, bloß weil jemand unter einem Verband kämpft, kann man nicht sagen, so wir ermitteln jetzt gegen alle. Das wäre zu weit gehen. Da muss man dann schon mehr bringen. Dann, dass man auch ein Strafverfahren einleiten kann.
Aber aus Ihrer Erfahrung würden Sie sagen, die Dunkelziffer in diesem Verband ist groß?
Ja, da gehe ich schon davon aus.
Okay.
Ja. Also es ist jetzt eine Vermutung, ja, ich kann es ja nicht belegen, aber wenn der Sportler das auch sagt, also, dann hat er zum Beispiel auch geschrieben, kein Wunder, dass die alle 500 knallen. Also das sind schon dann Kämpfer. Also er hat auch dann zu mir bei der Durchsuchung gesagt, ja, die nehmen alle was. Alle, gegen die ich antrete, die nehmen alle was. Also, ja.
Und von dem gesondert Verfolgten, von dem Sie ja quasi die Info hatten, dass da irgendwas falsch ist mit Kreatin, haben Sie da noch weitere Infos auf dessen Handy gefunden? Also nicht nur von diesem Europa-Weltmeister, sondern gab es auch noch Informationen zu anderen oder war das tatsächlich der einzige Chat, den es da gab?
Nee, es war der einzige. Ich habe das natürlich, war natürlich auch angewiesen auf die natürlich auf die Ermittlungen der meiner Kollegen von Kriminalpolizei Heilbronn, die natürlich gegen diesen gesondert Gefolgten ermittelt haben. Und sie haben mir nämlich speziell nur diesen Auszug, alles was eben meinen Kämpfer betraf, eben dann zur Verfügung gestellt. Aber wenn da mehr dabei gewesen wäre, dann hätten die mir das natürlich auch mitgeteilt, denke ich, wenn da noch weitere Athleten betroffen gewesen wären, da gehe ich stark davon aus.
Also Europameistertitel und Weltmeistertitel hat er nicht verloren, aber wie ging denn dann die Geschichte für ihn aus? Weil ich meine, ja, strafbar also, ist es ja trotzdem.
Ja, also ich war auch noch gar nicht fertig mit den Ermittlungen. Ich habe, ich begebe mich ja ungern aufs Glatteis später, weil ich, man muss ja immer damit rechnen, dass es auch vielleicht zu einer Gerichtsverhandlung kommt und Verteidiger werden auch alles in Frage stellen. Da gehe ich einfach mal davon aus, ist ja euer gutes Recht. Deshalb habe ich dann auch nochmal eine Expertise von der NADA gesucht. Also wir haben ja bei der NADA auch ein medizinisches Ressort zum Beispiel. Und da habe ich dann nochmal angefragt, all diese was es mit diesen Mengenangaben auf sich hat. Es war auch die zum Beispiel Kreatin, ja, wenn es um Kreatin angeblich gehen sollte. Da sind wir dann also bei 200 oder 500, wären das jetzt zum Beispiel typische Mengen für Kreatin. Konsum und dann haben die nicht gesagt, nein, das passt nicht. Also da sprechen wir dann eher von 3 Gramm pro Tag, sowas in dem Bereich. Aber das passt überhaupt nicht. Und als ich der Dame von der NADA dann noch erzählt habe oder halt mitgeteilt habe, ja, was diese Mengenangaben 200 oder 500 Dübeln, dann sagt sie, ja, okay, dann ist ja klar, das Dübeln steht für Injizieren. Also da habe ich dann echt nochmal eine Expertise gehabt und auf die kann ich mich dann auch beziehen. Da bekomme ich das eigentlich nochmal bestätigt. Und,
Sie quasi vor Gericht dann sagen können, wenn es zu einer Verhandlung kommt und der Staatsanwalt sagt, na gut, Dübeln, das kann ja alles bedeuten. Genau. Ne? So, und dann sie dann sagen, ja, aber ich habe mit der NADA gesprochen und da hat man mir versichert, Dübeln ist die Umschreibung für Injizieren.
Wobei der Staatsanwaltschaft wahrscheinlich auf der Seite des Landeskriminalamts gewesen wäre.
Der Verteidiger meine ich, Entschuldigung. Oh, ja, das war auch nur ein Test eigentlich, ob ihr aufgepasst habt.
Ja, genau. Genauso ist sie dann auch noch auf die Post-Cycle-Therapie eingegangen und hat gesagt, ja, das ist eben so bei hohen Anabolika-Dosierungen, eben kommt es halt dann eben auch über einen längeren Zeitraum, auch kommt es dann auch zu einer Verschiebung der Hormonachse. Mhm. Also, und das war dann auch damit gemeint, mit der Post-Cycle-Therapie, dass man dann dagegen arbeiten muss, wieder eben mit diesen zum Beispiel bestimmten Arzneimitteln, Tamoxifen, Clomifen, also mit Antiestrogenen, um den Hormonhaushalt einigermaßen wieder ins Gleichgewicht bringen zu können.
Aber kam es denn jetzt zum Verfahren bei Ihrem Beschuldigten?
Ja, das kam es dann auch. Nach Abschluss der Ermittlungen dann hat der Staatsanwalt erstmal einen Strafbefehl dann erlassen von knapp 10.000 Euro, ich glaube 9.600 Euro waren es, über 120 Tagessätze, glaube ich 80 Euro. Offensichtlich wollte er den dann nicht akzeptieren und dann kommt es eben zur Gerichtsverhandlung. Ja, und an dem Tag musste ich dann nochmal den ganzen Ermittlungsverlauf darstellen beim Amtsgericht und ja, letztendlich hat er aber gar nichts bestritten, er hat es auch alles zugegeben, es ging um die Höhe natürlich des Strafbefehls dann. Also fast 10.000 Euro, man darf nicht vergessen, also die Verhandlung, das war mitten in der Corona-Zeit. Er hatte mittlerweile auch schon mit der Profikarriere aufgehört.
Und dann nicht mehr Geld gehabt.
Er hatte auch eine eigene Kampfsportschule. Aber die Schule war natürlich zu in der Corona-Zeit. Ja, keine Einnahmen und durchaus nachvollziehbar. Dann hat der Richter auch irgendwann entschieden, ja, er geht runter. Also dann waren es letztendlich noch 2.700 Euro.
Ah, doch, krass, okay.
Strafe. Ja,
also hat es in dem Fall gelohnt für ihn?
Aber ich denke, es war okay. Ich denke, es ist okay, weil ich meine, er muss eine Familie ernähren, er hat keine Einnahmen sozusagen. Mhm. Und dann kann ich das schon verstehen, gut nachvollziehen.
Ja, wobei es natürlich schon ist, also wenn er tatsächlich gedopt hat während der aktiven Zeit, was er ja tatsächlich hat, dann hat er sich ja mit den Weltmeister Titel, den nehmen wir jetzt mal, weil es der höhere ist als Europa, aber hat er sich ja schon enorme Summen dann erspritzt, kann man ja sagen. Also es war ja in dem Fall unvorteilhaft für die anderen.
Ich weiß jetzt nicht, was das Preisgeld, also ich kenne mich bei diesen Kämpfen nicht aus, aber
also wie gesagt, diese Preisgelder, die lagen zwischen 1.500 und 2.000
also
Euro.
So viel.
Also gut, okay. So hoch waren die jetzt nicht.
Ich dachte, als Weltmeister kriegt man schon so ein paar Packungen.
Nee, wir müssen eine Seifenblase. Puh.
Ja, ich wollte sowieso nie Weltmeister werden, von daher.
Bist ja knapp dran.
Ja, genau. Okay, also von 10.000 auf 2.500. Okay. Ja gut, okay, wenn die Preisgelder nie hoch waren, das sind natürlich auch 2.500, musst du erstmal zusammensammeln mit einer Familie.
Ja, und das ist ja relativ schnell weg. Also 2.500 bei einer Familie, glaube ich, ist jetzt...
Ja, eben.
Du musst ja auch noch versteuern wahrscheinlich.
So ist es.
Okay, dann war das Verfahren ja in dem Fall abgeschlossen. Aber kann man sagen, war das sozusagen einer Ihrer größten Fälle jetzt in Ihrer beruflichen Laufbahn oder gab es da auch noch krassere Beispiele, die Sie uns nennen dürfen?
Das war eigentlich so, ja, Ja, kann man schon sagen. Also dass das eigentlich so, ja, da auch ein eindeutiger Fall war, wo dann auch was, wo dann auch ein Urteil gesprochen wurde. Und es sind halt doch viele Fälle dabei, wo es einfach dann zum Beispiel das Selbstdoping nicht gegeben ist, weil halt die Spitzensportlereigenschaft dann nicht gegeben ist. Dann müssen die Verfahren halt eingestellt werden. Also das sind schon wenige Verfahren, die dann wirklich auch dann zu einem Urteil führen. Man muss halt dem Sportler auch wirklich nachweisen, ja, dass er sich auch einen Vorteil im Wettkampf verschaffen wollte durch die Einnahme jetzt von so einer illegalen Substanz.
Und, aber gab es schon mal in Ermittlungen auch unangenehme Situationen oder auch gefährliche Situationen, wo Sie gesagt haben, oh, das war jetzt ein bisschen...
Hätten wir jetzt einen bissigen Hund dabei gehabt.
Nee, also ich muss sagen, ja, wir machen uns ja schon Gedanken. Also wenn wir irgendwo reingehen, klar, wir hatten schon auch nochmal mal einen MMA-Kämpfer zum Beispiel.
Was ist MMA? Also,
Mixed Martial Arts.
Also auch sowas so wie
Kämpfen im Käfig, Käfigkämpfe, das glaube ich, das vielleicht...
Kenne ich nicht.
Ja, da wusste man auch nicht natürlich, wie aggressiv ist der. Und wenn man da in die Wohnung reinkam, dann hing halt quasi so eine, wie sagt man, für eine Machete, so eine Scheide an der Wand, die Machete quasi an der Wand, ja, gleich im Eingangsbereich. Auch natürlich für eine Schusswaffe dann, ein Holster direkt im Eingangsbereich. Also er sagte uns auch dann, er war bei uns, es war auch okay, ich hatte da auch einen Schutzhund da mit dabei. Aber er sagte halt auch, er hat halt auch ein paar Feinde, ne? Er weiß halt nie, was da so kommt. Und okay, also das sind schon Momente, da schluckt man schon nochmal kurz. Aber wir müssen ja unsere Arbeit tun, wir müssen da rein und...
Und wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen, dass Sie die Vollmacht von der Staatsanwaltschaft bekommen oder den Auftrag da zu ermitteln, bis tatsächlich bis zur Anklage? Wie viel Zeit ist da verstrichen? Weil Sie hatten ja gesagt, Sie hatten viele Zeugengespräche geführt und die Finanzen des Angeklagten wurden beleuchtet. Wie viel Zeit ist da vergangen? Kann ich mir das vorstellen?
Ja, da gehen dann schon ein paar Monate ins Land natürlich. Dann bis man hat ja auch Vorlauf. Die Durchsuchung erfolgt immer relativ schnell. Wir müssen auch in der Regel schnell durchsuchen, gerade dann, wenn es zum Beispiel positiv getestete Athleten sind, die wenn auch die Anzeige von der NADA kam, dann die NADA hat ja die Verpflichtung, dass er eigentlich unverzüglich auch den Sportler vom positiven Ergebnis dann unterrichten muss. Wir haben natürlich dann, sobald natürlich die NADA einen Sportler schon unterrichtet hat vom positiven Ergebnis, dann brauchen wir nicht mehr durchsuchen. Weil dann könnte es sein, dass der Sportler auch gewarnt ist. Mhm. So, und deshalb haben wir schon großes Interesse, da müssen wir uns auch sehr, sehr beeilen, dass wir dann, sobald der Fall anläuft, dass wir dann innerhalb von 1 bis 3 Tagen dann schon auch durchsuchen.
Ja, okay.
Und dann müssen wir uns schon sputen, ja.
Und was mich natürlich immer noch interessiert, wie kommt man dann in Ihre Position? Also wie kommt man in die Abteilung 3? Sind Sie Polizist dann tatsächlich?
Ja, ich trage auch eine Schusswaffe, also wie alle.
Aber nicht gerade dabei, müssen wir dazu auch sagen.
Hat er nicht dabei.
Ich gehe davon aus, die brauche ich heute nicht.
Mein Kreatin ist daheim. Ja.
Ich habe im Prinzip eine ganz normale Aufstiegskarriere mitgemacht. Mhm. Also ich war früher auch im mittleren Dienst, im Streifendienst, Bezirksdienst quasi, habe Jugendsachen bearbeitet. Dann wurde ich zugelassen zum Studium an der Fachhochschule. Nach Abschluss der Fachhochschule war ich dann noch ein bisschen im Streifen der Zeit, ein halbes Jahr noch im Streifendienst. Und dann hat sich die Chance ergeben, wurde ich gefragt, ob ich nicht jetzt in den Bereich Wirtschaftskriminalität kommen möchte. Da war ich auch schon in meinen Umläufen dann während des Studiums. Und dort wollte ich auch hin, da habe ich dann eine Internetkriminalität, wie man damals sagte, heute sagt man halt Cyberkriminalität, bearbeitet. Und es hat mir auch Spaß gemacht und da blieb ich dann auch lang, bis ich dann natürlich eine Chance hier beim LKA aufgetan hat im Jahr 2010, bis ich dann hier auf eine Umweltstelle wechseln konnte. Umwelt hat mich interessiert, hatte ich eigentlich noch gar keine Berührungspunkte, aber da habe ich mir gesagt, ja, da kann ich mich nicht einarbeiten, das reizt mich und ich mache es auch immer noch gern.
Ach so, Doping fällt jetzt unter Umwelt?
Ja, also eigentlich unter Verbraucherschutzdelikte. Ja. Also ich habe ja nicht nur Umwelt, also Kriminalität, also auch die Verbraucherschutzdelikte, dazu gehört auch die Arzneimittelkriminalität und natürlich die Dopingdelikte im Spitzensport.
Ja. Ich möchte eine vage Prognose wagen, Nico. Ich glaube, wir werden Herrn Nowotny nochmal im Studio haben.
Ich glaube tatsächlich auch.
Sein Fachgebiet ist relativ groß.
Ja, das hat mich jetzt gerade interessiert, weil das heißt ja Wirtschaftsdelikte auch unter anderem. Ist der Holz dann auch bei Ihnen?
Richtig, genau.
Ja. Siehst du, Folge 2 des Nostradamus-Manuskript. Möchte ich nur mal kurz sagen.
Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Ja. Auch sehr spannende Folge Nummer 2.
Ja.
kann man nur empfehlen. Also ich finde es mega spannend gewesen, dass sie uns in so eine Welt gebracht haben, in der ich überhaupt nicht bin. Das Einzige, was ich vom Sport nehme, ist mein isotonisches Getränk.
Oh Gott, das sind aber auch viele Kalorien, ehrlich gesagt.
Und wahrscheinlich mehr Zucker drin als irgendwie irgendwas anderes. Oder mal ein Müsli-Riegel und geschweige denn vielleicht auch mal ein, hier so ein Milchshake, ne? Trinkt man ja auch.
Ein Proteinshake.
Ja, genau, das meine ich. Milchshake. Aber mehr an Doping, in Anführungsstrichen, habe ich noch nie was mit zu tun gehabt.
Ja, es war sehr spannend auf jeden Fall. Und vielen Dank an Sie, Herr Nowotny, dass Sie uns da mitgenommen haben in dieses, in diese Welt, die Patrick sehr fern ist. Mir nicht ganz so fern, aber...
Herr Nowotny, vielleicht sollten Sie doch noch mal ein Auge werfen auf Herrn Auer. Falls er morgen nicht mehr da ist, dann wissen wir warum.
Ich verkaufe da die Rechte exklusiv an euch.
Das ist toll. So exklusives wir. Interview mit uns, das freut uns.
Herr Nowotny, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und wenn ihr gern auch Vorschläge habt, dann freuen wir uns dann natürlich, wenn ihr uns die schickt. Geht ganz einfach an inside.lka@antenne1.de oder ganz einfach über Instagram.
Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.